Kommt ihr noch ein bisschen näher in so eine Art Kreisung, müssen wir nicht zu laut sprechen? Ja, genau.
Hallo und willkommen im Wald bei Im Museum.
Ja, hier ist jetzt der Abschlusspunkt unserer Tour in einem akustisch sehr interessanten Setting. Für alle, die Lust haben, könnt ihr vielleicht auch noch kurz mal die Augen zumachen und einfach versuchen zu wahrzunehmen, was ihr jetzt alles hier im Prater hören könnt.
Was ihr hier hören könnt, ist der Abschlusspunkt einer Tour durch den Prater Auwald, den die Künstlerin Isa Klee gemeinsam mit zwei WissenschaftlerInnen der Universität für Bodenkultur gestaltet hat. Und dieser Spaziergang wird uns über die nächsten über drei Episoden bei Im Museum begleiten. Denn im Kunsthaus Wien gibt es eine Ausstellung, die sich Into the Woods nennt, also in den Wald oder in die Wälder. Und was ihr hier hört, ist eine dreiteilige Podcast-Serie zur Ausstellung. Mein Name ist Iris und ich freue mich wirklich, wirklich sehr, euch mitnehmen zu können. Denn der Wald ist mein absoluter Lieblingsort. Ein Ort voller Zauber und Magie. Und genau um diesen Zauber wird es heute hier bei Teil 1 gehen. In der nächsten Episode, in Teil 2, reden wir dann übers Geld, über CO2-Kompensationsprogramme und das seltsame Verhältnis, das wir uns als Menschen zur Natur aufgebaut haben. Und in Teil 3, da kommen wir zurück in den Prater Auwald und suchen nach Wildbienen und nach Pflanzen, die gegen Rheuma helfen sollen und sprechen darüber, was die Stadt mit dem Auwald getan hat. Hallo also zu Into the Woods. Wenn ich sage, der Wald ist ein magischer, zauberhafter Ort, dann meine ich das auch genau so. Denn das Tolle an der Ausstellung im Kunsthaus Wien ist, dass sie Kunst mit Wissenschaft verbindet. Ein Gefühl für den Wald mit Wissen über den Wald. Poesie mit Fakten. Und ganz oft ist das gar nicht so leicht zu trennen. Denn gerade durch neuere naturwissenschaftliche Forschung wird der Zauber des Waldes erst sichtbar. Viele der KünstlerInnen beschäftigen sich seit vielen Jahren mit einzelnen Bausteinen der Natur im Wald. Mit Pilzen, mit dem Boden, mit Bäumen oder den Wurzeln. Und das tut etwas mit einer.
Wenn du jetzt in den Wald kommst, wie siehst du den Wald?
Ja, das ist ganz anders. Das ist viel schöner als früher. Ich habe den Wald immer geliebt, aber jetzt habe ich wirklich... man versteht sich besser.
Man versteht sich besser mit den Bäumen, meint Diana Scherer. Sie ist eine der KünstlerInnen der Ausstellung und sie beschäftigt sich überwiegend mit Wurzeln und Wurzelsystemen. Vor über 10 Jahren hat diese Faszination bei ihr begonnen.
Habe ich mir gedacht, Wurzeln sind eigentlich wie ein abgießbares Material. Die nehmen die Form an von einem Topf oder die wachsen jedes kleine Löchlein, das sie finden. Das ist eine unglaubliche Dynamik. Und ich habe es echt aus Material wie ein Garen eigentlich mir angeguckt und habe dann auf einer Universität, habe ich denen das erzählt, eigentlich den Wurzeln Wissenschaftler in Holland, und die waren sehr begeistert schon von meiner Idee, aber die haben gesagt, das klappt ja nie.
Die Idee, die Diana hatte, war, sie würde gerne mit Wurzeln weben. Sie würde gerne eine Technik entwickeln, die die Wurzeln so verbindet, dass sie beim Wachsen sich selbst zu einem Teppich verbinden. Also ganz selbstständig. Ohne dass jetzt die Künstlerin da sitzt und die Wurzeln von Hand verknüpft. Warum die Wurzelwissenschaftler an der Uni nicht daran geglaubt haben, dass das funktionieren könnte? Dianas Vermutung ist folgende.
Das kommt, weil Wissenschaftler einfach zu viel wissen. Wenn man zu viel weiß, kann man sich das nicht mehr vorstellen. Es wird auf einmal unmöglich durch alle. Aber ich als Künstler wusste nichts oder wenig von den Wurzeln und dachte, das wäre schön zu machen, das will ich. Und das hat dann auch geklappt nach einem Jahr. Das heißt, ich habe eine Technik erfunden, die Schablonen, die werden entworfen im Computer. All diese Muster, die man sieht, zusammengefügt und dann werden da Schablonen fabriziert. Ich habe angefangen mit das selber zu machen. Mittlerweile werden die Schablonen so groß, dass ich das Leute machen lasse. Denen habe ich das gelernt eigentlich, wie man das macht. Und weiter erzähle ich nicht so viel, weil das Mysterie ist schon besser für den Zuschauer. Die Arbeit bleibt besser, wenn man es nicht weiß.
Wie genau sie das also macht, wie genau diese wunderschönen Teppiche entstehen, die in der Ausstellung zu sehen sind, das soll ein Geheimnis bleiben. Damit müssen wir uns zufrieden geben. Was ich aber besonders spannend gefunden habe in dem Gespräch mit Diana war, dass zur gleichen Zeit, als sie begonnen hat, sich mit Wurzeln zu beschäftigen, irgendwie sich auch die Öffentlichkeit begonnen hat, für den Wald zu interessieren.
Das ist so lustig. Vor 10 Jahren erstmal richtig angefangen, dass Leute wieder, oder überhaupt, dass das wieder ein Thema wurde. Und da sind ja so unglaublich viele Bücher jetzt drüber geschrieben. Aber davor, weil ich habe mit den Wurzeln selber schon vor 15 Jahren angefangen, war das noch gar nicht so ein Thema.
In diesen letzten 10 Jahren scheint es irgendwie einen Shift gegeben zu haben und der Blick auf den Wald sich zu verändern. Bücher über den Wald werden zu Bestsellern, TED-Talks über Pflanzen millionenfach angeschaut. Und all diese Menschen, die diese Bücher schreiben und TED-Talks halten, versuchen uns zu verstehen zu geben, der Wald ist in Wirklichkeit ganz anders, als wir das bisher gedacht haben. Peter Wohlleben ist einer dieser AutorInnen, der vor allem im deutschsprachigen Raum bekannt ist und der auch für sich selbst so einen Shift vollzogen hat. Er war und ist Förster, der über sich selbst schreibt:
Als ich meine berufliche Laufbahn als Förster begann, kannte ich vom geheimen Leben der Bäume ungefähr so viel wie ein Metzger von den Gefühlen der Tiere.
Das war jetzt natürlich nicht Peter Wohlleben selbst, sondern mein Kollege Andi, der das gelesen hat. Und Peter Wohlleben, das muss man fairerweise sagen, ist mittlerweile auch ein bisschen in Kritik geraten. Vor allem, weil er in seinen Büchern Bäume sehr vermenschlicht und nicht immer ganz klar seine wissenschaftlichen Quellen zitiert. Er spricht zum Beispiel von einem Mutterbaum, der seine Kinder füttert. Und das wird wissenschaftlich nun ein bisschen angezweifelt, ob das tatsächlich so ist. Wovon er aber auch spricht, und das ist jetzt wissenschaftlich bestätigt, ist, dass Pflanzen miteinander kommunizieren. Wie? Zum Beispiel so. Ein Baum warnt den anderen Baum vor Insekten. Damit der nächste Baum ein paar Meter weiter sich auf den Insektenüberfall vorbereiten kann und seine Abwehrmechanismen schon im Vorhinein aktiviert. Die Kommunikation zwischen Bäumen funktioniert über chemische Signale. Warnnachrichten in Form von Molekülen schweben im Wald herum, wie Stefan Mancuso, ein italienischer Botaniker, sagt. Stefan Mancuso ist kein Förster, der den Wald nun schützen will, sondern Wissenschaftler. Er und sein Team am International Laboratory of Plant Neurobiology gehen dort nichts Geringerem als der Frage nach: Haben Pflanzen eine Form von Intelligenz? Und wenn ja, welche? Wo genau sie die Antwort auf diese Frage suchen, ist an dem Ort, an dem Charles Darwin schon eine Pflanzenintelligenz vermutet hat. In den Wurzeln.
Ja, was ich halt fantastisch finde, dass Darwin war eigentlich der Erste, der darauf gewiesen hat, dass die Wurzeln, diese Wurzelspitze, dass es eigentlich wie ein Gehirn eher funktioniert als ein Darm. Früher dachte man, die Wurzeln sind die Darme, die holen das Essen, die Mineralien, die Nährstoffe aus der Erde, was gar nicht stimmt, weil die Photosynthese, die Sonne gibt ja, die Photosynthese sind eigentlich die Nährstoffe und die Wurzeln holen nur ganz, ganz bisschen was Mineralstoffen raus. Und dass die Wurzeln eigentlich viel mehr beschäftigt waren mit Kommunikation und auch mit einer Verankerung und sich sehr wahnsinnig intelligent eigentlich unter der Erde bewegt haben. Da war er eigentlich der Erste und da hat es irgendwo angefangen, dass da doch die Pflanzen so unglaublich intelligent sind und alles, was unter der Erde passiert, da können wir unser Internet echt vergessen und unsere Techniken, was da alles zusammenarbeitet, die Wurzeln mit den Schimmeln und diese Kommunikation, die über Kilometer geht, verstehen wir eigentlich noch gar nicht. Das ist eigentlich noch beinahe nicht zu begreifen, aber ich finde es schön, immer wieder zu hören, wie wichtig das jetzt momentan für die Wissenschaft ist.
Zum Beispiel für das Team von Stefan Mancuso, das Folgendes festgestellt hat.
Also wir haben die Wurzelspitzen untersucht und festgestellt, dass es in den Wurzelspitzen eine ganz spezifische Region gibt, die sogenannte Übergangszone. Diese Region ist sehr klein, sie ist weniger als einen Millimeter groß. Aber was passiert hier? Wir sehen hier den höchsten Sauerstoffverbrauch bei Pflanzen. Und was noch wichtiger ist, wir können hier elektrische Impulse erkennen. Aktionspotenziale.
Das ist jetzt wieder Andi, der hier etwas verkürzt den TED-Talk übersetzt. Und es geht noch weiter, denn
das sind die gleichen Signale, die die Neuronen meines Gehirns, unseres Gehirns, verwenden, um Informationen auszutauschen. Sie werden nun sagen, okay, aber dieser Teil der Wurzelspitze ist ja sehr klein, also sehr, sehr klein. Und das stimmt auch. Er ist nur ein paar hundert Zellen groß. Aber das gesamte Wurzelnetzwerk einer einzigen Pflanze ist riesig. Selbst bei einer kleinen Pflanze wie der Roggenpflanze gibt es fast 11,5 Millionen solcher Wurzelspitzen. Und das gesamte Wurzelwerk hat eine Gesamtlänge von über 600 Kilometern. Und jetzt stellen Sie sich vor, dass jede einzelne dieser Wurzelspitzen mit allen anderen zusammenarbeitet, wie ein Netzwerk.
Pflanzen senden elektrische Impulse, ganz ähnlich zu menschlichen Hirnen. Und ich weiß ja nicht, was ihr jetzt denkt, aber für mich klingt das erstmal sehr magisch und zauberhaft. Diese Vorstellung davon, was da unter unseren Füßen im Waldboden vor sich gehen muss und was das zu bedeuten hat. Wie soll ich jetzt mit meinen Pflanzen im Wohnzimmer sprechen? Wie den Baum anschauen, der vor meinem Fenster steht? Irgendwie ändert sich der Blick auf diese Lebewesen, die nicht gehen, aber sonst allerhand Dinge tun können. Versteht ihr jetzt, warum Diana sagt, dass sie die Bäume im Wald anders wahrnimmt und sie besser versteht? Man muss die Bäume ja nicht gleich zu Menschen machen, aber sie haben doch sehr viele Anteile, die uns gar nicht so unähnlich sind. Neben den elektrischen Impulsen in den Wurzelspitzen können Pflanzen auch Wachstumshormone ausschütten, die das Wachstum steuern, oder Stresshormone, die auf Verletzungen oder Schädlinge reagieren. Was für mich in der Ausstellung vor dem Wurzelteppich und im Gespräch mit Diana dadurch aber entstanden ist, war folgende Frage.
Es ist ja total spannend, dass du, ich meine, das ist dir ja auch vollkommen bewusst und das sagst du ja auch, aber dass du die Wurzeln aufs Ärgste manipulierst, sie quasi in ein Korsett zwingst, hast du, glaube ich, vorhin gesagt, und einmal was unglaublich Schönes und auch sehr Organisches draus machst. Und diese Doppeldeutigkeit ist eigentlich, ich glaube, die gibt es in ganz vielen Dingen, oder? Weil so Landschaften sind ja immer so, genau, Kulturland.
Das Ambiguë, das Doppeldeutige eigentlich, genau. Das ist ja total, ist ja auch lustig, wie du das sagst, dass wir sind halt Wurzeln auf die Art und Weise nicht gewöhnt. Aber wo wir jetzt drauf sitzen, wir sitzen auf einem Holzboden. Der ist noch praktisch irgendwie, okay. Aber zum Beispiel Holzschnitzereien oder so, da sind wir ja auch nicht mehr, mein Gott, das ist Holz, dass wir da noch, wir sind es gewöhnt, das ist ganz alt, diese Technik. Und hier mit den Wurzeln, das ist halt etwas, was wir noch nicht gesehen haben. Und dann darum wird die Frage wieder viel deutlicher. Geht das eigentlich? Dürfen wir die Natur überhaupt so zwingen? Na, finde eigentlich nicht. Und das sage ich mit meinen Arbeiten, ich finde eigentlich nicht, dass wir das machen dürfen. Aber wenn es über Essen geht, wir müssen natürlich essen, das heißt in dem Sinne schon, aber und die Kulturlandschaften, aber schon der Garten eigentlich von den großen Pflanzenliebhabern, die Gärtner, die, ja, der Garten muss eigentlich auch machen, was der Gärtner am liebsten will. Ich meine, das sind ein paar natürlich, die das total freilassen können. Aber ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist, uns total freizulassen, dann die Natur. Sehr ambigü.
Ambigül, das finde ich ein schönes neues Wort. Unsere Beziehung zur Natur ist ambigül. Dass wir sie auf der einen Seite so unglaublich stark ausnutzen und sie uns zu eigen machen, sie immer für unsere Zwecke verwenden und andererseits auch immer so eine große Sehnsucht nach unveränderter Natur, nach einer Natur ohne Menschen haben. Ganz klar ist mir das dann auch beim Prater Walk geworden, von dem ihr ganz am Anfang gehört habt. Denn da waren wir auf der Suche nach einem Stückchen Auwald mitten in einem der größten Naherholungsgebiete von Wien. Mitten in diesem Park, im Prater, durch den sonntags hunderte Menschen strömen, suchen wir nach Natur. Und weil ich den Prater bisher noch nie als natürlichen Wald wahrgenommen habe, habe ich dann auch eine der Guides, die Wissenschaftlerin Simone Gingrich, gefragt, ob der Prater denn ein Park oder ein Wald ist.
Die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, ist das jetzt ein natürliches Ökosystem oder ein menschlich geformtes, ja, weil es ist beides. Also die Bäume sind nicht gepflanzt, aber so trocken wäre es nicht, wenn die Donau nicht reguliert wäre. Die Bäume würden anders sterben und herumliegen, es gibt keine Wege und so weiter. Also es passiert wirklich beides.
Ambigül, würde ich sagen. Obwohl die Bäume hier nicht gepflanzt sind, wird der Wald bewirtschaftet. Und das heißt vor allem eines, der Wald wird aufgeräumt. Es wird Ordnung in die Natur gebracht, damit Menschen hier herumlaufen können. Sichtbar wird das zum Beispiel an abgestorbenen Ästen, an Totholz. Abgestorbene Äste werden normalerweise aus dem Weg geräumt oder ein toter Baum gefällt, damit sie keine Person, die hier friedlich mit ihrem Hund herumläuft, auf den Kopf knallt. Aber auch hier gibt es ein beginnendes Umdenken. Denn im Prater zum Beispiel sieht man mittlerweile durchaus Totholz, das zwar schön gestapelt und aufgeräumt am Wegrand liegt, aber eben nicht mehr immer aus dem Wald abtransportiert wird. Wie Karl-Heinz Erb, der zweite Wissenschaftler, der beim Praterwalk dabei war, erklärt.
Totholz dann bleiben soll.
Totholz soll bleiben, das ist sehr wichtig. Totholz ist extrem wichtig für die Biodiversität. Ja, das wird stark unterschätzt. Die Förster im klassischen Dings haben Totholz gar nicht gern. Die meinen, ah, da ist der Borkenkäfer und so. Stimmt schon, wenn man die Rinde wegtut, ist auch der Borkenkäfer kein Problem mehr, kostet aber viel Arbeitskraft. Ja. So vor allem sehr viele bodenlebende Organismen leben von diesem Totholz, von diesen Nährstoffen. Da liegt ja quasi ein Nährstoff, ein liegender Nährstoffbaum sozusagen, der sich auch nicht mehr stark verteidigt.
Gleich am Anfang der Ausstellung Into the Woods sieht man auch so ein Totholz. Einen riesigen Ast, den der Künstler Rodrigo Artiego ins Museum gebracht hat. Und das Ambigül an einer künstlerischen Arbeit, die uns im Museum auf die Faszination Wald hinweisen will, ist:
The tree had to go through a process of drying out, so to make sure that it was completely still, like nothing was alive inside, that can enter the museum and start a new colony also.
Der Ast musste also ausgetrocknet und wirklich, wirklich tot gemacht werden, um das Museum vor den Insekten zu schützen. Rodrigo hat dann diesen Ast bearbeitet, ihn aufgeschnitten und mit Hilfe von einem sehr zarten, hölzernen Gerüst wieder zusammengebaut. So, dass er jetzt hier im Museum schwebt oder so aussieht, als ob er auf zarten, hölzernen Krücken steht.
The very structure that supports the tree also modifies and changes the tree itself. It's like a sort of opposition in the sense of how we understand a tree as a being, as an individual, but also as wood, as a building material. That's where, for me, the poetry lies, in that interaction that it's kind of falling together and breaking apart at the same time.
Die Poesie, so Rodrigo, liegt für ihn genau darin, dass er auseinanderfällt, der hölzerne Ast, und von menschlich modifizierten hölzernen Baumaterial wieder zusammengehalten wird.
There's like an effort to piece it back together. You can see kind of the effort in doing so. And for me, this very much has to do with the times that we're living in.
Die Zeit, in der wir leben, in der es viele Bemühungen gibt, Natur und einzelne Ökosysteme zu bewahren und zu schützen und in der es gleichzeitig noch mehr Bemühungen gibt, größtmögliches Kapital aus der Natur zu schlagen. Wir wissen noch so wenig über den Wald und seine BewohnerInnen. Sei es, wie sie miteinander kommunizieren, wie sie Gemeinschaften bilden, in welcher Konkurrenz sie zueinander leben. Was wir wissen ist, dass Wälder eine sehr wichtige Rolle spielen, wenn es um den Klimawandel geht. Und dass wir wahnsinnig gut darin sind, Natur ausschließlich als Wert, als Material, als etwas dem Menschen Nützliches zu sehen. Ja, und genau darum wird es in Folge 2 dieser Podcast-Serie zur Ausstellung Into the Woods gehen, die nächste Woche veröffentlicht wird. Die Ausstellung Into the Woods ist jetzt und noch bis zum 11. August im Kunsthaus Wien zu sehen. Diese Serie entstand in Kooperation mit dem Kunsthaus Wien. Mein Name ist Iris Borotschnik und Im Museum ist eine Produktion von Sissi Grant. Musik von Petra Schrenzer. Tschüss und Baba.